Nordwestradio. 2:01.
Katrin Krämer sagt Grüß Gott, weil wir nämlich am Sonnabend unsere Wintergästesaison im Theater Bremen mit einem Gast eröffnet haben, der seit vielen Jahren in München lebt und der sich dort sehr wohl fühlt, obwohl er gebürtiger Kieler ist. Er ist einer der bekanntesten Unbekannten, weil er in vielen großartigen Filmen in Nebenrollen glänzt. Die berühmtesten Regisseure engagieren ihn. Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Michael Haneke, Anton Corbijn, Christian Petzold, Brian De Palma. Aber er beherrscht auch die tragenden Rollen, wie im neuen Radio Bremen Tatort Nachtsicht oder in Michael Hanekes Das weiße Band. Bei uns hat der Schauspieler Rainer Bock natürlich sowieso die absolute Hauptrolle gespielt.
Ich bedanke mich für diesen herzlichen Applaus und für diese Begrüßung.
Und der soll noch herzlicher werden, womöglich im Lauf der Sendung. Haben wir jedenfalls hier so vereinbart. Sie sind gestern aus Frankfurt hierher gekommen, drehen ab Montag einen neuen Film. Und hätten Sie jetzt nicht dieses große Glück gehabt, von uns eingeladen worden zu sein, könnten Sie gemütlich in München am Frühstückstisch sitzen, ins achte Croissant beißen und einen gemütlichen Tag starten?
Spielen Sie auch meine Figur an oder wieso kommen Sie auf das achte Croissant?
Oder wären Sie schon ein bisschen verkrampft mit Sicht auf den Montag und auf diese beginnende Arbeit?
Auch ohne Ihre fantastische Einladung wäre ich jetzt seit Donnerstag in Frankfurt, weil es da einiges noch vorzubereiten gibt. Kostümprobe, mir werden noch die Haare geschnitten, es gibt Stuntproben. Insofern wäre ich nicht zu Hause. Was meine Ernährung angeht, musste ich da in den letzten Monaten auch ein bisschen drauf achten. Weil meine Figur, ich spiele also einen ehemaligen Gewichtheber. Das Schwergewicht liegt auf dem Wort ehemalig. Der jetzt als Möbelpacker arbeitet und drei.
Ja, nein, ich denke nur gerade, wie ist man da auf Sie gekommen?
Das frage ich mich auch. Also ich hätte sofort eine Handvoll Kollegen gehabt, wo ich gesagt habe, das ist deine Rolle. Aber der Regisseur David Navrat hat mich also zum Casting eingeladen und scheinbar habe ich ihm beim Casting durch meine Spielweise, weniger durch meine Körperlichkeit so überzeugt, dass er sagte, nach 3 Wochen rief er mich an und sagte, ich kann mir den Film nur noch mit dir vorstellen. Was natürlich ein reizendes Bekenntnis ist, das hört ein Schauspieler wahnsinnig gerne. Das Ganze hätte nur einen Haken, ob ich mich dem stellen würde. Ich müsste mich körperlich ein bisschen verändern. Und er meinte damit, also wenn Sie gesehen hätten, wie ich vorher aussah, dann wissen Sie, was ich meine. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wieso, er sieht doch ganz normal aus. Nein, ich habe in meiner Oberkörpermuskulatur einiges zugelegt. Also ich stemme jetzt auf der Langhantelband 60 Kilo. Die Kenner unter Ihnen. Lange Rede, kurzer Sinn, also es ist schon ein bisschen erforderlich gewesen. Ich muss jetzt nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger, aber es musste ein bisschen beglaubigt sein können, dass ich zumindest auf diesem Beruf nachgehe. Und damit war ich jetzt die letzten Monate unter anderem beschäftigt.
Aber man muss doch so eine kleine Anlage auch schon mitbringen, so einen kleinen netten Bizeps, den kriegt man ja vom Angelsport, den Sie betreiben, auch nicht unbedingt,
Nein,
oder?
Das ist richtig.
Es sei denn, man zieht die großen Fische, die dicken Hechte aus dem Wasser, das formt natürlich.
Ist jemand unter Ihnen, der diesem Sport frönt oder nahe steht? Nicht. Dann können wir das Thema springen, glaube ich, oder? Also mein größter Hecht wog 17 Kilo und hatte 1,28 Meter.
Das musste jetzt doch nochmal eben gesagt werden, ne?
Na klar.
Wären Sie in München an so einem freien Wochenende, achtes Croissant hin oder her, würden Sie vielleicht jetzt auf dem Viktualienmarkt sein und als gebürtiger Kieler mit einer ordentlichen Portion Meeressehnsucht im Blut über den Markt streifen und einen Fischstand suchen und vielleicht Kieler Sprotten suchen, die dann auch ohne Brezen und süßen Senf serviert werden oder so einen schönen holsteinischen Schinken?
Nein, also der Samstag, ich meide in München das Wochenende in die Stadt zu gehen, weil das einfach schlicht und wahnsinnig voll ist, die Touristen diese Stadt überschwemmen. Deswegen hat man seinen Fisch am Donnerstag auf dem Rotkreuzplatz am Fischstand eingekauft. Und ich halte mich sowieso wahnsinnig gerne im Viertel auf. Ich wohne also in München-Neuhausen. Das ist, wie man so sagt, noch so ein älteres, gestandenes Viertel, wo tatsächlich auch Münchner leben. Und das so, wie nennt man das heutzutage, noch nicht gentrifiziert ist? Das ist für einen Schauspieler nicht einfach, so schwierige Worte. Und da lebe ich wahnsinnig gerne und klapper dann lieber die einzelnen Läden ab. Ich lebe da jetzt seit 14 Jahren und man kennt sich und man redet miteinander, schnackt ein bisschen. Das ist diese Form von Erdung, die man manchmal in diesem Beruf auch dringend benötigt.
Ja, also wir haben jetzt in dieser ersten Einstiegsrunde schon gelernt, dass Sie einiges auf sich nehmen, um tolle Rollen auch dann wirklich spielen zu können, dass Sie ordentlich Muckis haben, die Sie vorher nicht hatten und auch dadurch, dass Sie sehr, sehr, sehr große Fische aus Seen ziehen und ja. Apropos Hechte, Sie haben ja wirklich mit den tollsten Exemplaren der Filmbranche zu tun und über Ihre Arbeit mit denen sprechen wir gleich mit unserem Wintergast und das ist Rainer Bock. Ich wollte, ich wäre ein Huhn, auch wenn man nicht sofort drauf kommt. Es ist wirklich Musik aus dem Film Inglourious Basterds von Quentin Tarantino. Und der hat sie aus der Filmkomödie Glückskinder von 1936. Unser Wintergast Rainer Bock hat mit Tarantino gedreht. Fühlen Sie sich auch als Glückskind manchmal, also mit solchen Regisseuren zu arbeiten?
Ja, klar. Wobei jetzt finde ich Tarantino nicht das beste Beispiel ist. Ich sage immer, also wenn jemand sagt, Mensch, da hast du mitgespielt, sage ich ja, aber bück dich nicht nach dem Popcorn, sonst hast du mich verpasst. Weil das ja eher ein Auftritt war und keine Rolle. Nichtsdestotrotz war es eine tolle Begegnung, ihn einfach kennenzulernen, der irrsinnig intelligent ist, wahnsinnig gebildet, auch gerade was europäische Literatur angeht. Er hat mich bei dem sogenannten Casting, selbst dafür wird man bei Amerikanern dann gecastet, gefragt, was meine erste Rolle gewesen wäre am Theater, weil er gehört hätte, dass ich viel Theater gespielt habe und ich habe gesagt, Edoardo de Filippo, das Vergnügen verrückt zu sein, italienischer Komödienautor auch und er kannte den. Also ich kenne viele deutsche Theaterleute, die Edoardo de Filippo nicht kennen und das hat mich sehr erstaunt und das, dann hat er mich aufgefordert zu erzählen, bis ich gemerkt habe, nee, das stimmt gar nicht, ich habe es gar nicht gemerkt. Ganz am Ende war dann klar, dass das Casting war. Also ich musste gar nichts vorspielen, sondern er hat mich die ganze Zeit dann beobachtet, während ich erzählt habe und sagte, did you read the script? Ich sage, ja klar. Do you think you will play the part? I know it's very small. Ich sage, ja klar, deswegen bin ich ja hier. Okay, you got the job. Also das macht er, das war sehr, sehr spannend, ihn zu beobachten.
Ja, um nochmal zu erklären, wer den Film nicht kennt, die Inglourious Basterds sind eine ziemlich brutale Männerbande, die Nazis jagt und ziemlich übel hin und auch herrichtet und damit die Schrecken der deutschen Wehrmacht. Sie sind ein General, der in dieser Szene Hitler beruhigen muss, gespielt von Martin Wuttke. Tarantino vergleicht seine Arbeit als Regisseur mit einem Dirigenten. Wie hat er Sie geführt? Also würden Sie sagen, es gab ein besonderes Merkmal bei seiner Arbeit, was sich so eingeprägt hat, dass Sie das vielleicht auch nie vergessen werden, abgesehen davon, dass der Auftritt nicht so groß war?
Also ich komme wieder drauf zurück, der Auftritt war nicht besonders groß. Deswegen war die Arbeit nicht so intensiv, wie sie gewesen wäre, wenn die Aufgabe größer gewesen wäre. Das Einzige war, woran ich mich wirklich gut erinnere, der Raum, in dem wir gedreht haben, war ungefähr doppelt so groß wie dieser Saal. Das war ein ehemaliges, in dem ehemaligen Hauptquartier der Amerikaner in Berlin. Und er saß eben wieder ganz hinten. Und ich hörte nur, wie irgendwann, Revolution Cornelank. Ach du Scheiße, hab ich gedacht, jetzt sagt er einmal was zu mir und ich versteh's nicht, ja. Und neben mir saß der Aufnahmeleiter, dessen Namen ich gerade Michael mit Vornamen vergessen habe. Den er als Statisten neben mich gesetzt hat, weil der 2,8 Meter groß war und er das putzig fand, wie wir da so als deutsche Generäle auf diesen Stühlen hockten. Ich sage, hast du verstanden, was er gesagt hat? Ja, nee. Okay. Und dann haben wir eine Einstellung gedreht und dann das übliche Unterbrechen und so. Dann kam, hey, Ryan, please don't call me back. Gut. Und dann habe ich gesagt, was war denn das jetzt? Ich glaube, er hat gesagt, please don't cross your legs. Also er hielt es für unziemlich, dass ein deutscher General die Beine übereinander schlägt. Ja? Und deswegen habe ich, das war eigentlich meine grundlegende Erfahrung mit seiner Regiearbeit.
Naja, es hat ja auch was gebracht. Sie sitzen jetzt ja wenn Tarantino das wüsste. Es gibt ein Foto, wo Tarantino Christoph Waltz, der eine große Rolle spielt, die Hand auf die Schulter legt und so zärtlich ins Ohr beißt. Ich hätte immer Angst, dass Tarantino zubeißt, ehrlich gesagt. Hätten Sie das auch? Also war er so dieser Berserker, den man sich auch vorstellt? Also seine Filme sind ja sehr, sehr, sehr brutal. Ist er auch so einer, der dann so richtig mal ausgerastet ist? Oder ist es so ein leiser, stiller Arbeiter am Set?
Also ich habe ihn nicht leise und still erlebt. Er ist unglaublich temperamentvoll, wahnsinnig schnell, also gedanklich. Und ja, von einem unheimlich einnehmenden, energetischen Wesen, so. Ich glaube nur, man sollte nicht den Fehler machen, dass man die Filme, also dass man rückschließen sollte auf den Inhalt der Filme, auf den Charakter des jeweiligen Regisseurs. Sondern es sind ja eher Reflexionen auf gesellschaftliche Verhältnisse, die er in seinen Filmen widerspiegelt. Und ich hätte nie im Leben Angst davor, dass Tarantino mir das Ohr abbeißt. Eher, dass er mich küsst oder so. Aber das ist ein ganz charmanter Mann.
Ungefähr zeitgleich mit Inglourious Basterds kam Das weiße Band raus von Michael Haneke. Das ist eine völlig andere Spielart, Spielklasse. Und unterschiedlicher als Tarantino und Haneke können Regisseure vielleicht auch kaum sein. Haneke ist schon eher der Gentleman, zurückhaltend, so stelle ich mir vor, sehr präzise, sehr genau am Set. Kann man das so sagen?
Ja, Michael Haneke ist ein berserkerhafter Arbeiter auch, der seine Filme wirklich bis in die letzte Einstellung eigentlich vor Drehbeginn im Kopf hat und dann wahnsinnig verzweifelt sein kann, wenn die Realität nicht mit dieser seiner Vorstellung übereinkommt. Also ich habe Situationen erlebt, wo ich dachte, das kann jetzt eigentlich nicht wahr sein, ja, aber was
geben
eigentlich,
Sie uns ein Beispiel.
Ja, was so ein Ausdruck ist für, aber auch von einer wirklich positiven Besessenheit. Also ich verehre ihn wirklich, ich kannte seine Filme vorher schon und war wahnsinnig aufgeregt, auch damals vor diesem Casting, weil ich dachte, es wäre ja großartig, ja, mal diese Arbeitserfahrung zu machen. Ich kann da nur Gutes berichten. Naja, es ist so, wir haben auf einer grünen Wiese gedreht im Sommer. Und wie das Wetter in Norddeutschland sein kann, blauer Himmel, weiße Schäfchenwolken, die von einem Wind angetrieben werden. Das birgt immer ein bisschen Probleme für die Kamera und für die Beleuchter, weil das Licht permanent wechselt. Und man dann öfter warten muss, bis man wieder das Licht hat, was im Anschluss für die Szene passt. Ja, man kann nicht auf einmal einen Dialog im Schatten drehen, dann wieder in der Sonne, dann denkt man, was ist los? Also haben die Beleuchter dann diese Schutzlinse, mit der sie so immer in die Sonne gucken und sagen, so, noch 2 Minuten, dann kommt die entsprechende Wolke. Und das hat ihn wahnsinnig gemacht. Also, und hat darauf bestanden, dass der Produktionsleiter auf die Wiese kommt zum Set und hat den vor versammelter Mannschaft zusammengeschissen, weil, wie kann man diese Szene heute an so einem Tag drehen? Das war ihm völlig unverständlich. Ja. Natürlich kann man sowas nicht bis ins Kleinste vorausplanen. Und das sind so die Sachen, an denen er dann verzweifelt.
Wäre auch komisch gewesen, wenn er die Wolken angeschrien hätte. Ne?
Mit also, den Schauspielern ist er reizend. Also ich kann nichts anderes sagen. Ganz großartig.
Ja, beeindruckende Geschichte. Spielt eben in einem norddeutschen Dorf, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Es sind lauter merkwürdige Vorgänge. Sie spielen den Dorfarzt, der gleich am Anfang beeindruckende Szene in rasendem Galopp auf die Kamera zukommt und einen bösen Sturz hat. Diese Vorgänge verbindet man mit den Kindern, die sehr streng erzogen werden. Man weiß es nicht ganz genau, was da alles vorfällt. Also dieser Ritt spektakulär und ziemlich beeindruckend auch eben ihre Rolle, wo sie ihre jahrelange Geliebte erniedrigen und der Vorwurf im Raum steht, dass sie ihre eigene Tochter missbrauchen. Beides, glaube ich, eine ganz schöne Bürde, um so eine Rolle anzugehen. Was viel schwerer?
Ja, sicherlich dieser Missbrauchsvorwurf. Also da, es gibt wenig Dinge, die mir menschlich fremd sind. Also das bringt dieser Beruf einfach mit sich. Aber diese Missbrauchsgeschichte ist mir nach wie vor, das betrifft mich oder das trifft mich jedes Mal nach wie vor, dieser Gedanke. Ich habe auch mit Haneke ein bisschen darum gerungen, weil es ist ja nicht eindeutig. Es wird einmal von der Hebamme erwähnt und behauptet, allerdings in einem hochemotionalen Streit, in dem man manchmal Menschen Dinge an den Kopf wirft, die vielleicht nicht unbedingt stimmen müssen. Und dann gibt es diese Szene, wo sie auf dieser Liege kniet, ich sitze vor ihr und dann gehe ich so rüber mit dem Rücken zur Kamera zu so einem Tischchen, wo die ärztlichen Instrumente liegen. Und gedacht war sicherlich für die Fantasie des Zuschauers, dass sie sich in dem Moment den Hosenschlitz zumacht. Man sieht es nicht. Man überlässt es eigentlich ein bisschen der Fantasie des Zuschauers. Und ich habe zu ihm gesagt, könnte ich nicht, wenn ich darüber gehe zu diesem Tisch, könnte man nicht noch so ein metallenes Geräusch hören, so, dass man denkt, er hat tatsächlich ein medizinisches Gerät abgelegt, dass der Zuschauer sagt, ach Gott, jetzt habe ich schon gedacht, ist ja gar nicht, ja. Also das, ja, was willst du denn damit erreichen? Ich sage, naja, also, dass man nicht so explizit diesen Missbrauch so in den Raum stellt, sondern dass man es offen lässt. Und ja. Und dann war ich sehr gespannt, als ich die Premiere dann gesehen habe, was er damit gemacht hat. Es ist ja im Schnitt dann alles möglich, den Ton wegzulassen, ihn reinzugeben. Und er hat ihn tatsächlich reingegeben. Da war ich ihm wahnsinnig dankbar, weil es ist natürlich und bleibt Film. Und trotzdem war dieses Gefühl, dass ich als Missbrauchsvater da auftauche, das ging mich hart an.
Also mit Michael Haneke wurde ein bisschen gerungen. Da war man eng im Gespräch. Das ist ja nun auch ein etwas kammerspielartigerer Film als zum Beispiel Gefährten mit Steven Spielberg, spielt im Ersten Weltkrieg im großen Schlachtgetümmel, geht um die Geschichte eines Pferdes und eines Jungen und dieses Pferd wird eben in den Krieg gebracht und es ist nichts für Pferdeliebhaber, muss man schon sagen. Also es bricht das Mädchenherz wirklich sehr. Mit dem hätten sie wahrscheinlich nicht groß diskutiert, obwohl es eine kleine Szene gab, wo sie zumindest ins Gespräch kamen, weil die nicht so richtig flutschte, oder? Und da hing ziemlich viel dran.
Ich weiß nicht, ob das fair ist, dass Moderatoren und Redakteure permanent recherchieren, bevor sie in solche Gespräche gehen. Ich weiß bei Sie gar nichts. Haben wir noch eine Runde, wo ich Sie was frage? Naja. Ja, das stimmt. Wobei ich das ein bisschen richtig stellen muss. Also Spielberg ist jemand, von dem ich natürlich auch einen riesen Respekt hatte. Und den nimmt er einen innerhalb von Minuten, weil er wirklich einem versucht, das Gefühl zu geben, wir begegnen uns hier total auf Augenhöhe. Das Erste, was er sagte, als ich vor seinen Trailer geführt wurde, um das Kostüm vorzuführen, sagte er, White Ribbon, the best movie I ever saw the last 30 years. I saw it 4 times. Also das Weiße Band hatte er gesehen und fand es einen großartigen Film. Ich sage Donnerwetter, das habe ich dann Michael Haneke gesimst, weil es auch nicht unbedingt üblich ist, dass Regisseure andere Regisseure loben. Und das fand ich ein ganz reizendes Kompliment. Und er ist der ist einfach völlig frei von Eitelkeit. Das merkt man ganz oft, dass es Leuten, die auf dieser Ebene arbeiten, nicht mehr darum geht, sich profilieren zu müssen oder irgendwie aufs Blech zu hauen, sondern einfach, es geht um die Sache und wenn wir alle da dran sind und Ideen und Vorschläge haben, bitte sag sie und dann überprüfen wir das und dann gucken wir, ob das geht. Und so war das auch. Also ich konnte sowohl szenische Vorschläge machen, wie auch textliche Veränderungen vorschlagen und er hat immer mit seiner unvermeidlichen Havanna immer zugehört und gesagt, okay, that's right und oder nicht. Und das war wirklich eine tolle Begegnung. Aber was haben Sie mich eigentlich gefragt?
Was war mit der Szene, die nicht so richtig flutschte?
Ja, ich dachte, ich komme drum rum. Ja, das Ende einer nicht unbedingt großen, aber doch vielleicht hoffnungsvollen Karriere stand mir also vor Augen. Das ist aber ein bisschen länger. Wir haben in einem deutschen Heerlager Erster Weltkrieg gedreht, eine riesen Waldlichtung, dann ein Berg, auf dem, glaube ich, Gladiator auch gedreht wurde. Es gibt in Gladiator so eine Szene, wo Russell Crowe irgendwie so einen Berg hochreitet zu so einem Schloss oder zu so einer Burg. Ich weiß nicht, ob das jemand erinnert. Da haben wir gedreht und mussten die dicke Emma, nee, dicke Bertha heißt sie, glaube ich, dieses Riesengeschütz aus dem Ersten Weltkrieg mit Pferden und Soldaten mussten wir diesen Berg hochziehen. Das haben wir 3 Tage lang gedreht. Das war sehr, sehr aufwendig. Und dieses deutsche Heerlager war bevölkert von ungefähr 400 Komparsen plus Pferden, plus Hunden, plus ich weiß nicht was, also Maschinen und Fahrzeuge und so. Und ich hatte jetzt diese dankbare Aufgabe, oben in der Mitte dieses Berges, der ich als leitender Offizier nur daneben herging, die anzufeuern. Und irgendwann brach ein Pferd zusammen und ich habe es erschossen. Also den Gnadenschuss gegeben, drehte mich dann um und musste zu einem Gefreiten sagen, Heigleman, get me another horse. Das ist eigentlich nicht schwer. Aber Spielberg hatte auf einem alten Schwarz-Weiß-Fotos aus der Zeit des Ersten Weltkrieges eine Waffe gesehen. die es so in einem Film noch nicht gab. Die hing an einem, das ist kompliziert, ich muss es so erzählen, es tut mir leid, sonst versteht man den Witz nicht. Nee. Auf jeden Fall war es so, dass diese Waffe an einem Holzbrett hing und es hatte so eine Metallschiene und dann konnte man den Schaft von dieser Pistole in diese Metallschiene so reinschieben und dann hingen die quasi an dem Holzbrett so runter. Das haben die damals gemacht, damit die nicht stundenlang an ihrem Holz da fummeln mussten und die Waffe ziehen, sondern die konnten dann sofort mit diesem Holzbrett so die Waffe so hochnehmen. Ja, und das habe ich, weil ich ziemlich spät dran kam, ungefähr 8 Stunden in meinem Trailer auch geübt, diese Waffe in diese Schiene einzufädeln. Und das war Sinn der Szene, dass ich das Pferd erschoss, mich umdreht und sagte, Heigelmann, get me another... Scheiße. Das funktioniert beim ersten Mal nicht, nur waren vorher ungefähr 400 Komparsen in Bewegung gesetzt worden. Samt diesem ganzen... Und ich hatte eine Uniform an und einen Filzmantel drüber, der war dann, ich kürze das jetzt ab, es ging 4-mal nicht. Und dann kam, und es dauerte jedes Mal eine Viertelstunde, bis alle wieder auf Position waren. Also ein schauspielerischer Albtraum. Und Spielberg, wie seine Art ist, sagte nur, Rainer, what's the problem? May I help you? Kam mit seinen Kopfhörern dann so und war wirklich interessiert, was das Problem ist, nicht ob ich da irgendwie penne oder irgendwas falsch mache. Und dann kam irgendwann der Waffenmeister und stellte sich heraus, es waren 3 Sandkörner in dieser Schiene drin. Deswegen war es mir wirklich de facto nicht möglich, die da einzufädeln. Nur es war eigentlich, es war ein Albtraum. Aber er ist da total souverän und toll mit umgegangen.
Wir haben mitgelitten bei dieser Geschichte, aber so ist es wohl, wenn man sich auf solche Dinge einlässt. Sie haben von Haus aus eigentlich immer eher die Bühne im Blut gehabt und nicht die Kamera an den Kapillaren, also haben wirklich relativ spät angefangen und die Arbeit auf der Bühne hat sie aber sehr geprägt und wie und wo das mal alles begann, das werden wir in der folgenden Runde sehr präzise und unerbittlich herausarbeiten mit der tatkräftigen Unterstützung von unserem Wintergast und das ist Rainer Bock. Die wilde Welle von Musiker und Schauspieler Axel Prahl. Und wir reiten hier die wilde Nordwestradio Wintergästewelle mit Rainer Bock und tun das im Rangfoyer im Theater Bremen. Prahl und Sie, Rainer Bock, kannten sich ja schon von der Schauspielschule in Kiel, dann vom Schleswig-Holsteinischen Landestheater. Da war Ihr zweites Engagement. Und zusammen mit anderen waren Sie so eine junge, wilde Truppe, die den Laden aufgemischt hat. Wie haben Sie gemischt?
Tja, wie haben wir gemischt? Wir waren einfach jung. Und frech und das Schleswig-Holsteinische Landestheater verharrte damals in so einem, heute sagt man glaube ich in so einem Dornröschenschlaf, die haben so ihr Zeug gemacht und waren aber doch verhältnismäßig künstlerisch, wie soll ich das formulieren, haben sich schnell begnügt, würde ich das heute vielleicht nennen. Und wir waren so 6-7 junge Schauspieler und wir wollten das Theater sowieso direkt mal neu erfinden und haben es dann da versucht. Und ich weiß, dass heute noch Leute, die uns damals mitbekommen haben, die da noch sind, gesagt haben, das wäre tatsächlich irgendwie ihre schönste Zeit gewesen, weil wir haben wahnsinnig viel Spaß gehabt und haben aber auch irre intensiv da gearbeitet und ein paar Aufführungen zustande gebracht, die, glaube ich, so den Rahmen dessen, was sie dort gewohnt waren, damals ein bisschen gesprengt haben, im Positiven.
Ja, aber den Kopf voller Flausen, vor allem Axel Prahl war auch berüchtigt, das Ensemble mal aus der Fassung und zum Lachen zu bringen. Und Axel Prahl hat sich dann an nette Geschichten erinnert, zum Beispiel, dass er sie mal auf der Toilette eingeschlossen hat.
Das hat er hier erzählt.
Und er hat sich auch daran erinnert.
Da hat Rainer Bock den Faust gespielt. Ich spielte den Studenten, den Schüler. Ich bin all hier erst kurze Zeit und komme voll Ergebenheit. Und irgendwann unterzeichnet der Teufel dann meinen Vertrag. Und dafür hatte ich eigentlich immer eine Feder. Und es ergab sich so, dass ich eines Tages keine Feder in meiner Tasche war. Und nun stand ich da und starrte ihn an mit großen, ängstlichen Augen und Rainer kurzerhand, sehr einfallsreich, biss sich in den Finger und unterschrieb quasi mit seinem eigenen Blut.
Also das ist ja eine richtige Männerfreundschaft.
Das ist genial, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Das ist großartig.
aber es ist eine fantastische Geschichte, oder? Hat Axel Prahl uns geschenkt für Sie mit lieben Grüßen.
Danke.
Und Sie haben ja zusammengelebt mit anderen Ensemblemitgliedern in einer WG, Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal. Und jetzt bitte einmal, Vorhang auf, zur Rendsburger WG-Küche. Die handelnden Personen Rainer Bock, Wolf List und Petra Wolf und manchmal Kater Moritz. Die Szenerie zwischen den Wölfen, der Bock und der Kater, alle friedlich grasend um die Spaghetti-Schüssel oder eher laut lachend um einen großen Schinken herum.
Wie? Was? Und was? Was? Ich dachte, Sie machen weiter.
Großer Schinken.
Wie?
Großer Schinken.
Großer Schinken? Da soll mir jetzt was zu einfallen, oder? Also erinnerungstechnisch, oder muss ich da irgendwas weiter improvisieren?
Kann ich auch helfen. Der hing in der Speisekammer, kam aus Kiel, von den Eltern geschickt. Ja. Und die WG labte sich an diesem Schinken und hat sich immer mal so Scheibchen abgeschnitten.
Ja.
Das war ganz wichtig, wenn man zum Beispiel nach Hause kam von den Abstechern, die man machte als Truppe, wurde ja noch abends zusammengesessen, lange. Dann wurden andere Schauspieler persifliert und sehr viel Schinken gegessen.
Mhm. Das muss eine ganz schöne WG gewesen sein. Also, Sie dürfen mich, also so über 30 Jahre hinaus zurück, dürfen Sie mich jetzt nichts
sagen. Also der Schinken ist nicht mehr im Kopf anscheinend. Nee,
ich hab leider die Pointe, kann ich nicht liefern, weil ich nicht genau weiß,
was... Aber das
was
fröhliche Schauspieler-Ratespiel, das war wichtig und Sie sind
so,
ein berüchtigter...
Sie meinen, dass wir uns gegenseitig Kollegen vorgemacht haben?
Sie sind ein berüchtigter Nachmacher. Sie können, glaube ich, ganz gut jemand wie Klaus Peimann nachmachen.
Was reden Sie denn da? Also Moment. Thiele, Mensch, ruf doch mal die Jelinek an. Was heißt denn das hier? Huschen durch den Wald. Mensch, husch doch mal, Kirsten. Ach nee, das ist ja enttäuschend. Nee. Ach nee. Das kann ich gar nicht so gut. Nur Leute, die ihn kennen, erkennen es tatsächlich ein bisschen wieder. Wer es ganz toll kann, ist die Regisseurin Karin Henkel, die jahrelang bei ihm assistiert hat. Da liegt man wirklich auf dem Boden.
Sie können das sehr, sehr gut. Da wollen wir nicht Ihr Können hier unter den Scheffel stellen. Sie haben mal erwähnt, dass Sie kein Arbeitsalkoholiker sind. Also eigentlich ein ungern Herumreiser und ganz gern zu Hause Sitzer, der sich nicht so übermäßig tot macht. Das klingt von einer gewissen Lebenslässigkeit und sehr entspannten Haltung. Scheint auch typbedingt, denn nach dem Abi in Kiel waren Sie erstmal nicht sehr karrierebetont unterwegs, sondern war ein bisschen politisch aktiv und haben dann zusammen mit einem Freund ein Café eröffnet. In Kiel, das Café Luzi. Gab es da den besten Café der Stadt oder die beste Kleinkunst?
Da gab es die tollsten Wirte der Stadt.
Natürlich.
Und
die hießen zufällig Rainer Bock und Karl-Heinz Effinghausen.
Karl-Heinrich, ja.
Karl-Heinrich.
Ja, deswegen haben die Leute auch unseren Kaffee ertragen. Nee, das war 70er Jahre. Sowas gab es in Kiel tatsächlich noch nicht. Ich kannte das nur aus Berlin. Diese weiß gestrichenen Cafés mit grünen Palmen und Frühstückskarte. Und das haben wir dann da gemacht. Allerdings tatsächlich in Verbindung mit Kleinkunst und Ausstellungen. Das war eine ganz tolle Zeit. Also da entstand auch so ein bisschen nach und nach der Gedanke, weil Kollegen vom Kieler Schauspielhaus waren Stammgäste. Und der Effi, das war sein Spitzname, und ich haben ziemlich viel Quatsch da auch hinterm Tresen gemacht. Und die sagen, sag mal, willst du es nicht mal beruflich machen? Ich sage, sag mal, wollte mich verarschen. Aber irgendwann löckte der Stachel dann.
Ja, aber geben Sie uns ein Bild. Wie sah das aus? Mal im Röckchen serviert, mit bunter Brille und albernen Hüten rumgelaufen?
Ja, also bis auf das Röckchen, ja. Alberne Hüte gab's, bunte Brillen gab's, immer wieder irgendwelche Verkleidungen. Wir waren natürlich auch, wenn man dann Wirt eines Cafés ist, wir waren natürlich auch Seelentröster. Das geht jetzt zu weit. Auf jeden Fall.
Jetzt wird's interessant.
Ja, ja.
Und was ginge zu weit?
Deswegen wird beim Happy End gewöhnlich abgeblendet. Also
man hat Leute, denen es nicht so gut ging, auch
ja,
getröstet.
Wir waren
Frauen.
Ja, bei mir die Frauen, bei Effi die Männer. Und das haben wir uns schön geteilt. Und wir waren einfach, glaube ich, heute nennt man das sehr authentisch. Da flog auch schon mal eine Schwarzwälder Kirschtorte in die Vitrine, weil wir uns so gestritten haben, dass einer ausflippte und das Ding so direkt mal ging. Es hat dann 3 Stunden gedauert, diese Vitrine wieder sauber zu machen. Aber wir waren schon so ein kleiner Anlaufpunkt für eine bestimmte Szene in der Stadt. Ich habe das sehr genossen.
Ja, und es gab ein legendäres No-Future-Frühstück. Espresso, Kopfschmerztablette, saure Gurke. Hätte dann ja auch null Bock Frühstück heißen können.
Was war das? Espresso, was noch?
Kopfschmerztablette,
ja,
saure
und
Gurke.
Und eine Gitane. Saure Gurke nicht. Das Frühstück hieß No Future, genau.
Ja, so macht man dann ein legendäres Café. Die Idee zu Schauspielern war gar nicht so auf dem biografischen Portfolio lange. Ne? Da stand eher Förster oder Meeresbiologe.
Ja.
Und die Gäste haben gesagt, mach doch mal. Da muss doch mal irgendwas aber im Kopf gewesen sein. Man geht ja dann nicht einfach los und sagt, ja klar, ich werde Schauspieler, warum eigentlich nicht?
Nee, ich hatte viel zu viel Respekt und Ehrfurcht vor diesem Beruf, muss ich zugeben. Ich hatte schon immer ein bisschen eine große Schnauze und auch kein kleines Selbstbewusstsein. Aber in dem Moment, wo ich anfing, mich mit diesem Beruf zu beschäftigen, sprich Schauspielschule, die es damals in Kiel gab, wurde das glücklicherweise auch auf eine gute Art und Weise eingedampft und auf ein gutes Level gebracht. Und ich bin auf diese Schauspielschule gegangen, eigentlich immer mit dem Bewusstsein, ich mache das jetzt einfach mal. Aber ich glaube nicht, dass das klappt. Wenn ich mir heute so die jungen, ich habe auch teilweise unterrichtet in München, wenn ich heute so die jungen Kollegen angucke, dann bin ich immer sprachlos, mit welchem Selbstbewusstsein die also auftreten. Und was ich auch toll finde einerseits, andererseits grenzt das manchmal auch schon ein bisschen an Hybris. Also insofern, ich glaube, den Weg, der mir dann irgendwie so, den ich dann so gegangen bin oder gezwungen wurde zu gehen, der hat mir nicht geschadet.
Wenn das Selbstbewusstsein gewachsen ist, vielleicht auf der Schauspielschule, wurde es nochmal richtig gebrochen in Kiel im ersten Engagement, weil sie nämlich dann ziemlich schnell gekündigt worden sind. Ja. Und ich glaube, mit auch einem nicht ganz so netten Urteil entlassen worden sind.
Es gibt ja diese sogenannten Anhörungsgespräche. Also wenn ein neuer Intendant kommt und kündigen will, dann muss er die Kollegen anhören. Zudem wurde ich auch geladen und da wurden mir Sachen gesagt, hätte jeder vernünftige Mensch also den Beruf an den Nagel
zum
gehängt.
Beispiel. Ja.
Ich könne nicht sprechen, ich könne mich nicht bewegen. Ich will, also, ja, nicht, überhaupt nichts. Tut mir leid, dass ich Ihnen das sagen muss. Es wäre nun gar nichts. Und ich habe gedacht, endlich kommt mal einer und sagt mir die Wahrheit. Ja. Also es war fast wie eine Erlösung, weil die unter Schauspieler haben mir gesagt, nein, das ist toll. Und auch die Kollegen und so. Ich habe gedacht, die sind alle lieb und nett, aber jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Und dann habe ich es eigentlich innerlich auch fast abgehakt. Und dann gab es wieder eine Wendung, die mich dann wieder weiterführte.
Hätte es denn immer auch die Möglichkeit gegeben, in den väterlichen Betrieb einzusteigen, in den Säcke-Großhandel, also Sakologe zu werden und dann einfach zu sagen, ich mache das, wäre wahrscheinlich Vater dann auch glücklich gewesen, oder?
Ja, das wäre möglich gewesen. Ich habe das schon, also meine Eltern, erst mein Onkel, dann mein Vater, hat tatsächlich stand einem Sackgroßhandel vor. Das heißt, er beschäftigte sich mit Jutesäcken und.
Stand
und,
da was, oben drüber am Firmenlogo Bock Säcke oder?
Viel schlimmer.
Säcke Bock?
Nein, da stand Sackbock. Der Witz ist, in dem gleichen Ort gab es noch eine Firma, die hieß Sargbock. Weder verwandt noch verschwägert. Aber es gab manchmal etwas missverständliche Anrufe, bis man dann klären konnte, dass die Zeit, wo man Leichen in Jutesäcke verpackt, also wirklich vorbei ist.
Ich weiß nicht, diesen Betrieb, gibt es den noch?
Nein, den gibt es
nicht
mehr.
Findet man nicht mehr. Die Familie hat sich zerstreut. Ich habe aber gehört, dass ein Teil der Familie sich heute hier nach Bremen zerstreut
hat. Ja, ich meine, wir sind gar nicht mehr so viele.
Und einige im Publikum sind. Das sind die, die da hinten die großen Fahnen hochhalten.
Wie ich mir heute habe sagen lassen, also meine Nichte zweiten Grades ist da und meine Schwägerin ist auch da, mit ihrem Lebensgefährten, der hier in Bremen geboren ist und aufgewachsen. Beide haben mich überrascht, weil ich habe es mal flach gehalten und habe das nicht so rausposaunt und auf einmal sind die da. Ich weiß auch
nicht.
Und das
hat sie sehr nervös gemacht, glaube ich,
ja,
oder?
Ja, total.
Natürlich. Zu Recht, finden wir. Aber die Eltern haben sich, glaube ich, ganz gut arrangiert damit, dass sie da den anderen
das war
Weg
wirklich,
gegangen sind.
Das werde ich auch nie vergessen.
Haben sie auch, glaube ich, viel besucht, mal in Rendsburg, waren zur Premiere da und waren ganz
Moment, das muss ich, da muss ich kurz rein, weil das möchte ich gerne erzählen, weil das soll junge Menschen ja auch bestärken, solche Gespräche. Als ich dann nun auch dieses Café mit dem blauen Auge dann verkauft hatte und nun wieder nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll, beziehungsweise dachte, ich werde jetzt mal auf die Schauspielschule gehen, bin ich zu meinen Eltern, um ihnen diese tröstliche Neuigkeit nahezubringen. Und ich stand mit dem Rücken zu ihnen, guckte zum Fenster raus, sie saßen in ihren beiden Sesseln und ich sagte, also ich gehe dann jetzt auf die Schauspielschule. Genau so war's. Totenstille. Mir lief der Schweiß langsam so den Rücken runter. Und dann sagte mein Vater, nachdem ich hörte, wie meine Mutter nach ihren Herztabletten raschelte in ihrer Dose, sagte mein Vater, wenn du das machst, gebe ich dir 400 Mark im Monat dazu. Und das hat den Weg nicht unwesentlich positiv mit beeinflusst. Also ich musste ein bisschen weniger arbeiten nebenbei und konnte mich mehr auf die Ausbildung konzentrieren. Das war ganz großartig.
Ja, danke Papa Bock.
Ja.
Die Bewerbung für die Schauspielschule begann dann auf der Besetzungscouch, ganz klassisch. Auf die sind Sie allerdings gesprungen, weil der Wunsch der Prüfer war, wie reagierst du, wenn ein Bus auf dich zurasen würde? Mhm. Heute angeln Sie Hechte, damals sprangen Sie wie einer. Mhm. Aber es war tatsächlich das, wo die Prüfer sagten, den nehmen wir, weil Sie so gut gesprungen sind.
Naja, es war kein Prüfer, es war die quasi die Besitzerin dieser Schauspielschule, die mich anguckte. Ich kam hin, wollte nur Unterlagen haben, ja, so Informationsmaterial, das hatte sie gar nicht. Und sagte, ja, kommen Sie mal rein und stellen Sie mal vor, ein Bus fährt auf Sie zu Sie müssen sich irgendwie retten. Was machen Sie da? Ich habe gedacht, die hat nicht alle Tassen im Schrank. Ich habe gesagt, ja, ich gehe beiseite. Ja, dafür ist zu wenig Zeit. Sie müssen schon impulsiver reagieren. Und dann stand da wirklich so ein altes, vollgestaubtes, ehemaliges Wohngemeinschaftssofa. Und mein Ekel überwindend habe ich mich da voll drauf geworfen, bin damit umgekippt und war davon begraben und habe auch noch irgendeinen Vorhang mit runtergerissen. Und dann stand sie so über mir und sagte, dann kommen Sie nächsten Freitag, da haben wir um 17 Uhr unsere Eleven-Nummer, wo man dann quasi sich vorbereitet zur Aufnahme. Das war
alles. Ist nicht das ganze Gebäude zusammengebrochen und stand hinterher in Flammen?
Sie haben mir vorhin gesagt, ich rede zu viel. Ich hätte das alles noch erzählen können, aber...
Gut, man kann auf jeden Fall sagen, der Sprung ins Leben ist gelungen. Kopfüber ging es hinein ins Theaterleben und heute führen Sie ein sehr beachtliches Leben vor der Kamera. Und das alles interessiert uns sehr. Denn Sie erzählen das ganz wunderbar. Und unser Wintergast ist Rainer Bock. Mr. Success. Und welcher Titel würde besser passen zu unserem Wintergast Rainer Bock? Frank Sinatra war das. Ja, auch das war ein Tipp von unserem inoffiziellen Mitarbeiter Wolf List, dem alten WG-Kameraden in Rendsburg. Und auch der Schinken ist mittlerweile wieder im Kopf, haben wir gerade festgestellt, der kurzfristig mal entfallen war. Aber es gab diesen Schinken, ne? Nicht, dass wir denken, das ist die blühende Fantasie der Moderatorin.
Ich weiß, worauf da angespielt wurde. Ein Kegelbruder meines Vaters war irgendwie mit dem Schlachthof verbandelt in Kiel und der brachte meinen Eltern meinen sogenannten grünen Schinken mit. Der ist also noch ungeräuchert und den gibt man dann in eine Räucherei und holt ihn dann nach einem Dreivierteljahr wieder ab. Und
er hat die WG redlich genährt.
Absolut.
Und aus allen ist ja auch was geworden, muss man so sagen. Das war nun vielleicht Musik, die Sie in guten Rendsburger Zeiten gehört haben, weiß ich nicht genau. Aber welche Protestsongs schmetterten Sie denn als aktiver Anti-AKW-Demonstrant, als Sie vor allem mal ein paar Wochen in so einem Aktivistencamp lebten? Wehrt euch, leistet Widerstand gegen die Atomkraft hier im Land?
Ja.
Geht's noch? Also können Sie es noch?
Es ging irgendwie so, die Melodie ging mit die, 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 die. Ah, ich sehe, wir sind die gleiche Generation, das finde ich schön. Also ich könnte den Text jetzt nicht mehr, aber die Melodie ging so, ja.
Was war da denn genau Ihre Funktion in diesem Camp? Ich glaube, das war in Gronde, ne? AKW Gronde, was uns gerade wieder überrascht mit so ein paar kleinen Störfällen. Waren Sie einfach dabei oder waren Sie für bestimmte Aufgaben zuständig, für die Fütterung von Dorfschwein Genscher zum Beispiel?
Also wenn mir wirklich mal irgendwas nicht mehr einfällt in meinem Leben, rufe ich Sie an. Ist ja unfassbar. Also ich hatte keine bestimmte Funktion, ich war einfach dabei. Es ging damals tatsächlich um den Bauplatz des Atomkraftwerks in Gronde. Ich war vorher aktiv gewesen über diese Bürgerinitiative in Kiel. Da war man dann in der Stadtteilgruppe und dann war man, wenn man sich ein bisschen bemühte oder interessiert war oder aktiv war, ging das so weiter, bis man auf einmal in Hannover in der Bundeskonferenz saß. Und ich weiß noch, damals gab es ja diese ganzen verschiedenen K-Gruppen, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, also Kommunisten. KBW, KBD, KBDML, DKP, man blickte ja nicht mehr durch. Dann gab es den Anarcho-Block und es war eine ganz aufregende, interessante Zeit, aus der letztendlich auch die Grünen hervorgegangen sind. Das mögen Sie bestimmt nicht hören jetzt. Ja, und da war ich einfach überzeugt, dass wir Atomkraftwerke in diesem Land nicht brauchen, beziehungsweise dass sie sogar eher kontraproduktiv sind. Das hat man uns schwerst um die Ohren gehauen. Und ich glaube, im Moment werden die abgebaut, oder? Das hat allerdings ein paar Jahre gebraucht.
Irgendwas scheinen Sie da richtig gemacht zu haben. Aber ja. Genscher gab's. Also das Schwein.
Genscher, das Schwein, ja, das kann sein.
Ja, das muss aber nicht Angst haben, diesem Schinken-Appetit.
Aber da bestand jetzt nicht irgendeine inhaltliche, also ein inhaltlicher Bezug. Ich weiß nicht, wer den Genscher genannt hat. Hatte, glaube ich, ziemlich große Ohren, das Tier, deshalb.
Man trug damals gerne Norwegerpullis und Latzhosen.
Gottes Willen.
Und ich glaube, Sie hatten lange schwarze Haare, um uns das mal eben vorzustellen, oder?
Ja. Ich wog auch ungefähr 30 Kilo weniger. Also ich wurde auf der Straße immer nach Drogen angesprochen. Hey. Die ich nicht genommen habe. Aber ich sah mal ein bisschen verwegener aus, ja. Worauf wollen Sie schon wieder hinaus?
Ich weiß es selber noch nicht. Ich lasse das Bild gerade mal so wirken. Aber es ist ja wirklich so, dass diese Vorstellung damals, dass die Atomkraftwerke abgestellt werden von einer konservativen Regierung im Land, unvorstellbar war. Also es muss ja Science Fiction sein. Eigentlich genauso wie die Vorstellung, dass Sie 30, 40 Jahre später dann in Nazi-Uniformen viel unterwegs sind. Denn das sind Sie ja in vielen Rollen jetzt gewesen tatsächlich. Und man wird Sie demnächst sehen, also Bücherdiebin ist nur ein Beispiel, Inglourious Basterds natürlich. Und demnächst in einer Serie der BBC, hochkarätig besetzt, unter anderem mit Sam Riley. Die ist schon abgedreht auch der Inhalt, nämlich die Nazis haben den Krieg gewonnen und besetzen London. Und sie haben auch mitten in London gedreht, in dieser Uniform. Was war das für ein Gefühl? Was waren da die Reaktionen der Engländer?
Ja, die Engländer haben ja großen Sinn für Humor. Und gerade das Buch ist in England durchaus bekannt, von Len Dayton. Das hat er in den 70er Jahren geschrieben, diesen Roman. Wo eben behauptet wird, 1941 hat England die Luftschlacht verloren und London ist von den Deutschen besetzt. Die haben da gar nicht so ein großes Problem mit. Man selber hat eins damit, ehrlich gesagt. Aber ich habe nie ein großes Vergnügen darin gehabt, in dieser Uniform aufzutreten.
Aber für mich ist es immer ein Problem damit.
Ich hatte immer ein Problem damit. Ich habe das aber, diese Projekte, die ich gemacht habe, zum Beispiel auch Lauf, Junge, Lauf von Beppe Dankwart, für mich war das immer mein kleiner, bescheidener Teil zur Aufarbeitung dieser Zeit. Und da war es nun mal nicht zu umgehen, dass man sich dieser Kostümierung stellen muss. Was war Ihre Frage?
Ob das ein Problem war, in Nazi-Uniformen zu drehen in London und ob die Londoner damit ein Problem hatten. Die anscheinend, aber kurz hinter der Brexit-Abstimmung, glaube ich, ne?
Ja.
Naja.
Also die haben da.
Die Daily Mail, englische Zeitung, titelte Nazis on the Doorsteps of Buckingham Palace. Das muss doch für einige Aufregung da auch tatsächlich gesorgt haben.
Naja, ich glaube, dass es für ältere Londoner sicherlich nach wie vor ein traumatisches Erlebnis ist, dem Narzissmus zu begegnen, der Nazi-Zeit. Und sie haben unvorstellbares Leid erlitten durch die Bombenangriffe. Und das ist sicherlich so.
Ja.
Die junge Generation ist ähnlich wie bei uns, hat ein anderes Verhältnis dazu.
Kommt als Miniserie, jetzt müsste es in diesem Jahr anlaufen.
Ich glaube, im Februar wird es auf BBC One ausgestrahlt. 5 Teile, 60 Minuten. Und es, da auch deutsches Geld in dieser Produktion ist, ein deutscher Regisseur, Philipp Kadelbach, 3 deutsche, eigentlich 2, Sam Riley ist ja auch Engländer, aber deutschsprachig auch. Lars Eidinger und ich sind die deutsche Seite in den größeren Rollen. Wird es auch in Deutschland gezeigt werden irgendwann.
Die Uniform ist das eine, der Ausdruck, den man bei Ihnen in vielen Filmen sieht, der andere. Kalt und abgründig, ein Gesicht, das ganz viel spiegelt, das einem Angst macht tatsächlich.
Ja, so wie ich bin.
Auch in der, ja, man muss kein guter Schauspieler sein, um das herzustellen wahrscheinlich. Auch im Radio Bremen Tatort Nachtsicht, der am 12. März zu sehen ist, ist die Gesinnung ziemlich fies. Da spielen Sie Verzweiflung und eben diese Abgründigkeit, also all das, womit ein Schauspieler wirklich brillieren kann, sehr, sehr gut. Das macht auch die Qualität der Folge aus. Aber sind das nicht Rollen, wo Sie hinterher denken, ich würde einfach gerne mal die komische Sau rauslassen?
Ja. Das ist jetzt eine kleine Anekdote, wieder vielleicht ein bisschen fett, aber ich muss sie erzählen, weil ich bin tatsächlich so als Komiker noch nie wahrgenommen worden. Wahrscheinlich bin ich nicht komisch, ich weiß es nicht. Auf der Bühne ja. Aber im Film und Fernsehen eher nicht. Und während der Dreharbeiten zu War Horse, also mit Spielberg, gab es oft lange Pausen. Und er hat einen wirklich durchgeknallten Kameramann, den Polen. Oh, es wäre schön, wenn mir der Name jetzt einfiele. Was? Ja, Janusz Kaminski, danke. Und der hat mich wahnsinnig oft provoziert so. Und auf eine sehr witzige Art. Und ich habe halt zurückgegeben. Und Spielberg hat sich wirklich königlich amüsiert. Und er hat sich von mir verabschiedet und hat gesagt, next time we see us in a comedy. Er fragte mich vorher schon, did you ever play comedy? Und ich sagte, nee, you have to. Und ich fand das geradezu ein Ritterschlag, ja, dass das mal jemand sieht, ohne dass er mich in anderen vielen Rollen gesehen hat.
Wir fanden Sie ziemlich komisch, Rainer Bock, aber nicht nur das. Wenn wir Sie in 5 Jahren hier als Wintergast wieder begrüßen, dann freuen wir uns auf die Geschichten über all die großen Komödien, die Sie gedreht haben. So oder so, für uns haben Sie hier wirklich eine große Rolle gespielt. Danke fürs Kommen und vor allem auch danke für Ihr Bleiben.
Ja, vielen Dank.
Das war der Schauspieler Rainer Bock, unser erster Wintergast am vergangenen Sonnabend im Theater Bremen. Übermorgen, also am kommenden Sonnabend, wird unsere ARD-Frankreich-Korrespondentin Barbara Kostolnik im Rangfoyer Platz nehmen und dann mit Ottmar Willi Weber über all das sprechen, was die Franzosen gerade bewegt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, sagt Katrin Krämer.